Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Ob unter dem Hashtag MeToo oder dem Hashtag von hier, in sozialen Medien posten jeden Tag Menschen ihre Erfahrungen von Sexismus, Rassismus, Antisemitismus und anderen Formen der Menschenfeindlichkeit. Und das zeigt, wie tief verwurzelt Hass und Diskriminierung sind. Aber wer sich in den entsprechenden Filterblasen bewegt, der kriegt auch schnell mit, es wird viel gestritten. Und oft sind das dann Kleinkriege innerhalb des eigenen Lagers. Also Feministinnen gegen Feministinnen, Linke gegen Linke. Mit diesem Phänomen beschäftigt sich ein neuer Sammelband. Triggerwarnung, Identitätspolitik zwischen Abwehr, Abschottung und Allianzen. Eva Behrensen von der Bildungsstätte Anne Frank ist eine der Herausgeberinnen. Vor der Sendung haben wir mit ihr gesprochen. Hallo zum Corso-Gespräch.
Hallo.
Frau Behrensen, Ihre Aufsatzsammlung ist eine linke Kritik an linker Identitätspolitik. Erstmal, wie würden Sie denn Identitätspolitik definieren?
Ja, Identitätspolitik würde ich als kulturelle Anerkennung von gesellschaftlichen Minderheiten definieren und von Personengruppen, die historisch und aktuell ausgegrenzt und diskriminiert werden.
Mhm. Jetzt ist dieses Buch ja als Kritik angelegt und Sie schreiben, wir erleben momentan die Verbreitung einer vulgären Identitätspolitik mit fundamentalistischen Zügen. Haben Sie dafür ein Beispiel?
Wir machen eine solidarische Kritik an der linken Identitätspolitik. Das ist erstmal wichtig vorauszuschieben, denn Identitätspolitik kriegt ja von allen Seiten was ab, also von rechts, von links, von der Mitte. Da wollen wir uns eigentlich an der Stelle gar nicht beteiligen, an dem Diskurs. Uns geht es darum zu sagen, Identitätspolitik ist richtig und wichtig, aber wir kritisieren die Exzesse, das, was wir Exzesse der linken Identitätspolitik nennen. Also, wenn nur noch aus Betroffenheit heraus Politik gemacht werden kann. Also ich kann sozusagen meine politische Haltung, meine Position nur noch über den Status eines Opfers oder einer betroffenen Person, die Gewalterfahrung oder Diskriminierungserfahrung gemacht hat, legitimieren. Und das schließt für alle diejenigen den Raum, die ihre Position gar nicht mit einer eigenen Betroffenheit belegen können oder wollen. Und das halten wir für falsch, weil an der Stelle wird halt Schluss gemacht mit Politik. Politik bedeutet ja auch, dass man ein politisches Projekt verfolgen kann durch Empathie und Solidarität. Also auch die weißen Männer können sich gegen Antisemitismus, Rassismus, Sexismus engagieren und sich für eine gerechtere Welt einsetzen.
Mhm. Ja, Opferkonkurrenz zum Beispiel ist so ein Stichwort in Ihrem Buch. Haben Sie da ein Beispiel, was das sein kann, diese Opferkonkurrenz, wenn wir über die Rechte von Frauen sprechen?
Wenn wir über die Rechte von Frauen sprechen, ist diese Opferkonkurrenz vielleicht die Frage, wer hat denn hier am meisten gelitten? Mhm. Und ich habe mir jetzt in meinem Beitrag ich nenne es Bilderbuch Feminismus der MeToo-Debatte angeschaut, wo alles auf den Tisch kam, was irgendwie mit sexualisierter Gewalt zu tun hatte. Und da sage ich, das ist Fluch und Segen zugleich. So, einerseits haben wir halt die gesamte Bandbreite sexualisierter Gewalt, also das Begrapschen, das Begaffen, die blöden Sprüche, das schiefe Kompliment bis hin zu handfester Nötigung und Vergewaltigung. Und in dem Zusammenhang wurde halt tatsächlich unter dem ein und demselben Hashtag, nämlich MeToo, sowohl das eine, zum Beispiel auch ein sexistisches Cover auf einem Männermagazin gepostet, wie halt auch die Erfahrung, dass man lange Jahre vergewaltigt wurde. Und das sagen ja auch Feministinnen, da sind aber die Grenzen ganz schön verwischt worden und das wurde auch zu Recht kritisiert. Ich finde, das kann man ruhig differenziert betrachten, denn wir haben es mit einer sexistischen Alltagskultur zu tun und da hat alles mit allem zu tun. Also das ist auch geprägt durch das sexistische Cover und auch durch die bis hin zur Vergewaltigung. Aber dennoch wurden in diesem Setting natürlich diese unterschiedlichen Erfahrungen standen zur Debatte, wer ist denn jetzt hier das größte Opfer vom Sexismus und das Verwischte.
Und das kann auch dann dazu führen, dass so ein Diskurs auch unter Beschuss steht, das haben Sie ja schon angesprochen. Jetzt gibt es natürlich dann auch Leute von rechts, die eben punkten können mit einem Sexismus. Donald Trump zum Beispiel, wenn man an Grab Them by the Pussy denkt, der erntet dafür noch Applaus. Wie kann dann jetzt zum Beispiel der Feminismus cooler oder rebellischer sein? Oder eben, wie kann der Feminismus produktiv sein, der MeToo-Bewegung?
Der Feminismus ist ja sowieso immer so eine Sache. Was ist denn eigentlich der Feminismus? Da wird ja alles vom liberalen Feminismus bis zu einem, ich nenne es mal Ressentiment gesteuerten Feminismus, wo auch Rassismus mitverhandelt wird, bis hin zu linken und marxistischem Feminismus und der queeren Feminismus ganz zu schweigen. Alles Mögliche drunter subsumiert, also wie so ein Kofferbegriff auch. Genau, was ich problematisch finde, auch nochmal im angesprochenen Kontext, Rechtspopulismus und Erstarken der neuen Rechten, ist das, was ich Lifestyle-Feminismus nenne und auch viele Feministinnen und auch linke Feministinnen zum Beispiel Lifestyle-Feminismus nennen. Also Feminismus als Pose ist im Mainstream angekommen, bis hin zu den jungen Frauen, die bei H&M das T-Shirt mit dem Spruch Feministin kaufen können. Also man spricht geschlechtergerechte Sprache, man hört feministischen Hip-Hop. Jungs dürfen sich, weil die sind ja auch eingeschlossen in ein breites queer-feministisches Projekt, auch Jungs dürfen sich jetzt die Nägel lackieren, ohne irgendwie als in Anführungsstrichen schwul zu gelten. Facebook hat 60 Geschlechter, da kann man sicherlich eins finden, was für einen passt. Also es läuft alles sehr korrekt ab und ich nenne das so sozialpädagogischen Kulturgenuss. Also besonders progressive Songtexte und Serien, in denen alles richtig gemacht wird, die allerdings auch gleichzeitig zu wenig Leerstellen, offene Fragen und Raum für Interpretationen lassen und an der Stelle sozusagen eine offene Flanke auch bieten, dass die Alt-Right und die reaktionären und rechtspopulistischen Kräfte aus aller Welt ihrer Häme und ihrer Hetze gegen das feministische Projekt loslegen können. Ja.
Jetzt will Ihr Buch natürlich auch Lösungsansätze bieten. Also wie kann eine konstruktive Identitätspolitik aussehen, die eben mehr ist als Symbolpolitik, die tatsächlich Machtstrukturen verändert? Was wäre der wichtigste Schritt in Ihren Augen?
Wir sagen, Identitätspolitik nur als Symbolpolitik zu verstehen, ist eine Sackgasse. Wir sagen, Identitätspolitik oder die Interessen von Minderheiten und auch die symbolische Anerkennung von Minderheiten und kulturelle Anerkennung von Minderheiten muss unbedingt verknüpft werden mit dem Kampf für eine gerechte und solidarische Gesellschaft. Also man kommt nicht umhin, sozialpolitische, ökonomische Fragen zu stellen und sich damit auseinanderzusetzen. Mit Blick auf MeToo ist das zum Beispiel auch, da zitiere ich die amerikanische Feministin und Journalistin Susan Faludi, die kam zu dem Schluss, dass die Patriarchaten gefallen sind im Rahmen von MeToo, aber das Patriarchat stärker dasteht als je zuvor. Und sie schaut sich die Verhältnisse in den USA unter Trump an und stellt fest, ja, da sind einige Täter, also Vergewaltiger, im Gefängnis gelandet und zugleich gab es massive Budgetkürzungen im sozialen Bereich, die vor allem schwarze Frauen und Women of Color getroffen haben. Also das weiße Patriarchat steht sozusagen so stark wie nie zuvor. Und wenn wir uns nicht beschäftigen mit diesem ganzen Bereich der Gesundheitsversorge, Rentenpolitik, den gewerkschaftlichen Kämpfen für gleiches Geld für gleiche Arbeit und so weiter, dem ganzen großen Drama der Krise der sozialen Reproduktion, also dass die Sorge- und Pflegearbeit, die auch mehrheitlich von Migrantinnen geleistet wird, dass wir im Prinzip noch gar keine Lösung dafür haben, wie das geschlechtergerecht und auch sozialgerecht gelöst werden soll, dann ist Feminismus nur eine Pose mit dem besagten H&M-Shirt. Und man sollte auf jeden Fall auch die Frage stellen, unter welchen Bedingungen eigentlich dieses Shirt auf den Markt gekommen ist.
Das sagt Eva Behrensen. Sie ist eine der Herausgeberinnen des Sammelbandes Triggerwarnung, Identitätspolitik zwischen Abwehr, Abschottung und Allianzen. Erschienen ist das Buch im Verbrecher Verlag. Die 270 Seiten kosten 18 Euro. Vielen Dank für das Corso-Gespräch.
Danke auch.